Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Und heute ist das Thema die persönlichen Voraussetzungen, um Betreuer zu werden. Beziehungsweise, was muss ich mitbringen, um in diesem Beruf zu bestehen? Hierfür habe ich mich bei einem Kollegen, dem Jürgen Thaar, bedient. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, zusammen mit der Barbara Wadermann, einer Steuerberaterin aus der schönen Stadt Köln, und hat das Betreuerbüro geschrieben, in dem es am Anfang, ja, im Prinzip auch um die persönliche Eignung geht, die ein Betreuer mitbringen muss, um in diesem Job zu bestehen. Und da hat er, also oder beide haben dann im Anhang einen sehr schönen Fragebogen zu den Abschnitten beigefügt. Da sind so ein paar Fragen einfach drin, die ich gerne aufnehmen will und die man damit trifft zu in dem Fall oder trifft nicht zu beantworten kann. Und also ist für mich ein sehr guter Indikator, also wirklich Hut ab vor den Kollegen, haben sie wirklich sehr gut getroffen, weil in diesen Fällen, also ich habe da fast immer eine Geschichte hinter dem, was dort abgefragt wird. Also die persönliche Eignung eines Betreuers. Wer ist geeignet und wer sollte vielleicht überlegen, einen anderen Job einzuschlagen, wenn er jetzt am Anfang des Betreuerberufs ist? Und das ist meistens ja auch meine Frage, was erwartet mich eigentlich als Betreuer? Das kann man eigentlich dann erst wissen, wenn man mittendrin ist. Und es ist halt ein Gefühl, was ich als Betreuer habe, ob es mir liegt oder ob es mir nicht liegt. Und das funktioniert eigentlich aus meiner Sicht denn erst beim Tun. Wenn das andere Kollegen oder beziehungsweise andere schon vorher wussten und dass es genau das ist, was sie erwartet haben, Chapeau, ich habe es nicht gewusst und war aber positiv überrascht von dem Betreuerberuf. Also, aber zurück zu den zu dem Anhang 1 aus diesem Buch, das Betreuerbüro, erschienen im Bundesanzeiger Verlag, also absolute Kaufempfehlung. Wer mit einer mit der Betreuerausbildung beziehungsweise mit dem Betreuerberuf beginnt oder liebäugelt, der sollte auf jeden Fall dieses Buch als Kaufempfehlung in die engere Auswahl fassen, also sich das Buch mal anzuschaffen. Also ich kriege keine Tantiemen dafür. Das ist wirklich aus reinem Herzen ein Buchvorschlag. Genau, aber kommen wir zurück. Also dort gibt es einen Anhang, der nennt sich Fragen zur unterstützenden Reflexion der persönlichen Eignung. Und da würde ich gerne die Fragen nehmen und dann so ein bisschen auch meine eigene Meinung dazu dann dazu geben. Die erste Frage, die wir uns anschauen, ist die Frage: Fällt es mir leicht, andere Menschen kennenzulernen? Also aus meiner Sicht ist das einer der, also wirklich eine der Kernfragen, weil sie bei einer Übernahme einer Betreuung natürlich immer einen fremden Menschen kennenlernen müssen und sich mit ihm auch auseinandersetzen müssen. Und aus meiner Sicht ist, wenn es Leuten, die etwas introvertierter sind und nicht so gut auf Menschen zugehen können, werden es in diesem Beruf deutlich schwerer haben, weil es sind vor allem Informationen, also nochmal zurück, es ist ja so, dass eine Person, die sie als als Klienten bekommen, der muss ihnen erstmal viele Informationen geben oder das Umfeld muss ihnen viele Informationen geben, damit sie überhaupt für ihn tätig sein können. Und in dem Moment, wo dann die Chemie, beziehungsweise wenn sie kein Interesse an dem Menschen haben, dann wird es aus meiner Sicht immer schwierig, ihm auch zu helfen, weil auch das nicht ausgesprochene Wort, beziehungsweise auch das, was halt mit rüberkommt, also nonverbal mit rüberkommt, ja, wird ja auch wieder gespiegelt von dem anderen. Und wenn da das Interesse, beziehungsweise also sie nicht das Interesse haben, diesen Menschen kennenzulernen, dann merkt er das und gibt das dementsprechend auch zurück und erzählt weniger, wo sie dann vielleicht Informationen nicht bekommen, die sie bräuchten. Also es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Komponente, die in diesem Beruf absolut wichtig ist, dass man gerne Menschen kennenlernen will, zumal sie mit dem Helfersystem eine Unmenge an Netzwerkpersonen haben, mit denen sie reden müssen und die dann auch natürlich aufgrund von Berufswechseln, Kündigungen, persönlicher Veränderung natürlich auch immer wieder wechseln. Und das heißt, sie müssen sich immer wieder auf neue Leute einstellen. Anders geht es in diesem Beruf gar nicht. Der zweite Punkt ist, ob sie gut zuhören können. Also es kommt auf die Zielgruppe an, die sie haben, ob sie gut zuhören können müssen. Gerade im Bereich psychisch erkrankter Menschen und auch, also ich möchte jetzt mal auf die psychisch Erkrankten und auf ältere Menschen so ein bisschen beziehen, ist es natürlich wichtig, dass sie denen auch zuhören. Also das heißt, auch gut zuhören, das heißt, was sie sagen. Und das heißt nicht, dass sie mit denen eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde denn sitzen sollen und sich austauschen. Aber manchmal sind es auch kurze Informationen oder kleine Informationen, die ihnen später in anderen, bei anderen Problemstellungen einfach weiterhelfen. Oder auch die Stimmungslage, die jemand hat, ist manchmal sehr entscheidend. Weil wenn sie merken, dass er schlecht drauf ist und sie einfach an der Stelle noch fragen, oh, sie scheinen jetzt heute aber irgendwie schlechte Laune zu haben, beziehungsweise was ist ihnen für eine Laus über die Leber gelaufen, dann können sie auch dann weitere Informationen einfach noch bekommen, die sie vielleicht später noch verwenden können für andere Dinge. Oder sie erfahren was, was nicht läuft, wo sie aber wissen, am Horizont, da gibt's ein Problem, was vielleicht auf sie auch zukommt. Gerade im Rahmen, also bei depressiven Verstimmungen, also im psychisch erkrankten Bereich, bei seelischen Erkrankungen, dass sie da ein bisschen genauer dann hinhören müssen. Und da ist Zuhören auf jeden Fall sehr wichtig. Abgrenzen muss man das natürlich dann auch von den Leuten, die halt auch gerne viel reden. Gut, da habe ich jetzt nicht so das Problem, weil ich selber dazugehöre und meistens auch versuche, dass ich dann rede und ja, meistens den Wettbewerb auch gewinne. Genau, aber gut zuhören ist eine Komponente, das sollte auf jeden Fall, also das sollten Sie wollen, wenn Sie diesen Beruf ergreifen. Dann die nächste Frage ist hier, andere Menschen vertrauen mir schnell ihre Probleme und Nöte an. Also es gibt so gar nicht negativ gemeint, diese Personen des Kummerkastens, bei denen man sich dann immer die Probleme dann ablädt. Das ist quasi für den Job an sich ein Vorteil, aber man muss diesen Kummerkasten professionalisieren. Das bedeutet, es darf natürlich nicht jeder und zu jeder Zeit in diesen Kummerkasten etwas einwerfen, aber es ist gut, dass es ihn gibt. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass man sich dem anderen anvertrauen kann, bekommen sie natürlich auch Informationen, die sie sonst nicht so erhalten würden. Also bei mir ist immer das Problem, oder bei mir ist das Gute, dass ich halt als Rechtsanwalt tätig bin und bei manchen Informationen sage ich dann auch ganz klar, bitte seien Sie jetzt kurz ruhig. Ich belehre Sie, dass ich jetzt mit Ihnen als Rechtsanwalt rede und dann können die gerne noch weiterreden, weil ich in dem Fall dann standesrechtliche Möglichkeiten habe, um diese Informationen dann auch für mich zu behalten. Das ist wieder bei wenn sie nur rechtlicher Betreuer sind, ohne diese Rechtsanwaltskomponente manchmal schwierig, weil sind nicht nur immer ganz rechtlich einwandfreie Sachen, die sie halt von ihren Betreuten erfahren. Jedenfalls ist das in meinem Arbeitsalltag so. Genau, und wenn natürlich aber diese Probleme, die die Personen haben, ihnen anvertraut werden, können sie die natürlich auch lösen, beziehungsweise können vielleicht auch Folgeprobleme viel, viel früher erkennen. Wenn sie halt diese Kombination nicht haben, wird es früher oder später denn, also werden sie irgendwann noch mehr Arbeit haben. Das ist jedenfalls auch meine Erfahrung. Wenn man nicht spricht und nicht redet, dann fällt das hinter, also kommt es irgendwann einfach dann zu dem Punkt, ja, dass sie irgendwann zu spät sind und nicht mehr reagieren können. Ganz klassisches Beispiel sind immer Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide, wenn nicht in die Post geguckt wird und wenn sie halt die Kommunikation nicht aufrechterhalten, dann liegt ihnen halt der Vollstreckungsbescheid vor und dann können sie nichts mehr machen und beziehungsweise, wenn er denn zu spät ihnen vorgelegt wird, dass sie dann nicht mehr reagieren können oder dass sie dann nur noch im Prinzip die Schuldenbereinigung denn durchführen können über eine Ratenzahlung oder über Nichtzahlung. Genau, also das kommt immer darauf an, mit wem man da zu tun hat. Genau, die nächste Frage, also da müssten Sie jetzt gucken, trifft zu, trifft nicht zu, aus meiner Sicht auch einer der Kernkompetenzen, die ein Betreuer haben sollte. Die nächste Frage lautet, ich verstehe andere Menschen auch dann, wenn nicht gesprochen wird. Das ist, ja, also bei einigen Erkrankungen natürlich absolut wichtig. Es ist natürlich auch dann, ja, bei älteren Personen vielleicht notwendig, wenn die sich nicht mehr äußern können. Und wenn es denn darum geht, um lebenserhaltende Maßnahmen, weil es da aber noch keine, also nichts in den Unterlagen gibt, aus denen sie das entnehmen können, ob denn jemand vielleicht noch ins Krankenhaus möchte oder ob er lieber denn zu Hause palliativ behandelt werden will. Da ist es dann die Frage, versteht man ihn? Also natürlich aber auf der anderen Seite sind es unausgesprochene Sachen damit gemeint. Das heißt, die Sachen, die im Raum stehen. Und dann, dass man daraus dann natürlich auch handeln kann. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Kompetenz, die, wenn sie da ist, auf jeden Fall nicht schädlich ist. Der nächste Punkt, der aus meiner Sicht auch nicht zu unterschätzen ist, ist die Tatsache, ob sie sich gut in andere Menschen hineinversetzen können. Die Probleme, die ihre Betreuten haben, sind manchmal für sie relativ nichtig, aber hindern sie vielleicht daran, also hindern vielleicht die Betreuten dann daran, ein gutes Leben zu führen. Und das ist aus meiner Sicht enorm wichtig, dass man dann das anerkennt, dass das jetzt für diese Person ein Problem ist. Und auch wenn man es vielleicht belächelt, dass man es aber in dem Moment als wirklich ernsthafte, notwendige Problematik erkennt, die man lösen muss oder wo man sich natürlich auch abgrenzen muss und sagen muss, das ist nicht meine Baustelle, das mache ich nicht, darum kümmere ich mich nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dass du dort und dort dich melden kannst oder die und da, also die und die kümmern sich um dein Problem. Gerade Beziehungsprobleme sind jetzt in meiner Tätigkeit immer so eine klassischen Thematiken, wo ich dann angerufen werde, um denn da zu vermitteln. Schwierig wird es, wenn auch noch Betreute oder zwei Betreute, die sie selber denn vertreten, sich gefunden haben und sich denn auch streiten. Also da kriegen sie denn teilweise schon einen Interessenskonflikt, wobei, wenn das jetzt halt nur auf der moralischen Ebene ist, dass die beiden sich streiten, dann ist es relativ entspannt, weil da sind sie nicht die Instanz dafür, das zu lösen. Teilweise gibt es also auch für diese Sachen dann die Bezugsbetreuung, also die Eingliederungshilfe, die man dann sagen kann, also wenn du jetzt ein Problem hast, ein seelisches Problem, wenn dich etwas belastet, bitte besprich das mit diesen Personen und nicht mit mir. Oder sie weisen dann halt auch die Eingliederungshilfe darauf hin und sagen, bitte nimm mal Kontakt auf mit meinem Klienten, da scheint irgendwas nicht ganz zu passen. Was auch bei diesem Punkt wichtig ist, ist auch die Komponente, dass Sie betrachten müssen, Sie haben vielleicht jeden Tag mit Betreuten, also behinderten Menschen im Sinne des Gesetzes zu tun, aber nicht alle. Und diese, also dieses Nichtwissen und diese Nichtkenntnis von Problematiken der Behinderung, dass dies bei anderen zu Unverständnis führt. Das muss man auch, da muss man sich auch hineinversetzen, dass die natürlich dann auch anders reagieren. Also Wenn zum Beispiel eine Betreute oder ein Betreuter dauerhaft Schäden an Gegenständen hinterlässt und das wirklich in mehreren Fällen, also nahezu 150 Fällen, dann ist natürlich die Frage, da sind einige Leute sauer und verstehen nicht, warum diese Person jetzt nicht dann in die geschlossene Einrichtung kommt. Aber sie wissen vielleicht, okay, es reicht einfach noch nicht für einen Unterbringungsbeschluss. Aber dass diese Leute natürlich in dem Moment stinksauer sind, weil sie natürlich jetzt einen Riesenschaden haben, den sie nicht ersetzt bekommen, und sich dann an sie wenden und sagen, sie sollen das bitte regulieren, da ist auch ein gewisses Fingerspitzengefühl aus meiner Sicht notwendig, um das dann halt auch umzusetzen. Und denen das auch vielleicht so ein bisschen zu erklären, auch was ihre Aufgaben sind und wo ihre Grenzen sind. Also, dass sie ja, dass sie können es halt nur empfehlen oder sie können sagen, also wie ich es denn in einigen Fällen mache, wo ich dann sage, also es gibt die Möglichkeit der Unterbringung, allerdings wurde das schon geprüft und aus meiner Sicht liegen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Voraussetzungen vor. Gerade bei Sachschäden ist es natürlich dann immer schwierig mit einer Unterbringung. Also da bedarf es meistens dann immer schon etwas mehr, dass es denn zu einer Unterbringung und einer psychiatrischen Klinik zum Beispiel gibt. Genau. Eine Frage, die dann auch noch nicht, die auf jeden Fall noch mit berücksichtigt werden sollte, ist, dass sie Menschen auch dann verstehen wollen, also als Voraussetzung, dass sie Menschen verstehen wollen, wenn die Begegnungen schwierig und mühsam sind. Und da kann ich Ihnen ganz klar sagen, das kann wirklich in manchen Fällen sehr anstrengend sein. Da geht es noch nicht mal darum, um Aggression, sondern einfach nur, dass sie es schwer verstehen. Also sie brauchen Geduld und Hartnäckigkeit in vielen Dingen und also so ein bisschen Gleichmut würde ich es nennen, auch an der einen oder anderen Stelle. Und Akzeptanz einfach auch der Behinderung, dass es in vielen Fällen nicht geht und sehr oft dann auch umgeswitcht wird bei Wünschen. Das ist auch einer der aus meiner Sicht schwierigsten Fälle, dass man sagt, oder dass man mit der Betreuten bespricht und sagt, wir machen das so und so. Es wird alles durchbesprochen, es wird vielleicht sogar ein Vertrag aufgesetzt zwischen also der Betreuten und dem Betreuer, dass man das jetzt so macht. Und keine 24 Stunden später ist es dann natürlich, hängt das Ganze wieder nur als Papier an der Wand, aber es soll alles ganz anders sein. Also statt in den Norden zum Umziehen soll es dann in den Süden gehen, weil der Süden ja sowieso viel besser ist. Da sind die Menschen viel lieber als hier. Und genau, also sagen wir es mal so, dann müssen sie dann drüber stehen und dann müssen sie sich im Zweifel wieder hinsetzen und mit der Person etwas ausarbeiten. Gelingt mir auch nicht immer, aber ich bemühe mich auch. Genau, auf jeden Fall ist es eine Komponente, die in diesem Beruf auch wichtig ist, dass sie halt immer wieder dranbleiben, immer wieder hinterhersetzen und dass sie dann quasi auch der Antreiber in vielen Sachen sind. Klassisches Beispiel ist hier auch Beibringen von Unterlagen für Jobcenter, Grundsicherung, je nachdem, wo es denn hin muss. Die Mitwirkungspflichten, dass sie dann zum 10. Mal vom Amt aufgefordert werden, letztendlich mitzuwirken. Ansonsten gibt es dann Sanktionen und sie ganz genau wissen, okay, also an mir liegt es jetzt nicht. Ich habe meinen Betreuten jetzt auch schon x-mal angeschrieben. Bitte können wir da eine andere Lösung finden. Also wie gesagt, der Druck, der quasi dann von den Betreuten aufgrund der Nicht-Mitarbeit ausgelöst wird, der wird natürlich dann irgendwann vielleicht auf sie ausgeübt über dann die entsprechende Behörde. Klar kann man dann sagen, ist an der Stelle mir relativ egal. Ich habe ihm gesagt, er sollte mithelfen, ansonsten gibt's nichts oder ansonsten kann ich die Sache nicht lösen. Oder man muss halt gucken, dass man mit der Behörde denn eine Lösung findet. Aber in der Regel findet man, also man findet immer einen Weg, wenn man miteinander spricht. Genau. Ja, das wären eigentlich so die Fragen, also die Punkte, die jetzt erstmal, wo Sie überlegen sollten, können Sie da die meisten mit trifft zu, beziehungsweise mit Ja beantworten, dass Sie sich das so vorstellen können, dann sind Sie auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg oder sind in dem Beruf nicht ganz falsch. Ja, so viel vielleicht bis zu diesem Punkt. In Folge 6 werde ich noch weitere Punkte, die zur persönlichen Eignung dazu zählen, nochmal aufgreifen. Aber die sind dann mehr wirklich sehr, sehr fallspezifisch zu betrachten. Ja, wer jetzt hier also in dieser Folge schon gedanklich sehr oft das trifft zu angekreuzt hat, für den lohnt sich auch die Folge 6. Aber vorher kommt ja noch die Folge 4 und 5. Da gibt es zwei Teile, und zwar zwei Teile eines Interviews mit einem Gerichtsvollzieher, Timo Buck. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Timo erzählt von seiner Arbeit, von seinen Fällen und was sie bei Wohnungskündigungen beachten müssen, beziehungsweise auch bei Haftbefehlen, die ausstehen, reagieren können. Also absolut ein Hörtipp für Sie. Einfach weiterhören und dann geht es auch schon los. Dann an dieser Stelle, wenn es Fragen zu der Folge gibt oder Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, immer sehr gerne. Also Sie haben die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben an info@betreut.de oder einfach uns bei Twitter suchen und uns folgen und dann da auch Kommentare hinterlassen. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn es Ihnen gefällt. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie uns das natürlich auch sagen, was wir verbessern sollen oder was Sie sich wünschen, was wir bearbeiten. Wir sind ja noch am Anfang dieses ganzen Projektes und soweit erstmal von mir. Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.